Schön, dass du da bist. Wir sprechen schon jetzt den zweiten Sonntag über den Himmel und haben einfach himmlisch als Oberbegriff, als Thema, als Predigtreihe Thema genannt. Wie kam ich auf diesen Begriff einfach himmlisch? Ihr kennt das bestimmt, wenn man so einen ganz leckeren Joghurt isst, ja? Oder so eine Werbung sieht mit so einem leckeren Joghurt und wow, einfach himmlisch. Und die Menschen haben ja ihre Vorstellungen über den Himmel und wir haben letzten Sonntag über den Himmel gesprochen und haben rausbekommen, okay, viele Vorstellungen, die Menschen uns hier auf der Erde gemalt haben oder die Filme und das, was sie aus den Büchern gelesen haben, aus den Geschichten haben, dass sie so gar nicht wahr sind. Das Wort Gottes gibt uns ein klares Bild über den Himmel und wir haben letzten Sonntag eingehend darüber gesprochen. Wenn ihr Interesse habt, ihr könnt die Predigt gerne nochmal nachhören. Sie ist als Audio zu bekommen, ja. Auf jeden Fall, heute geht's weiter und heute geht's um Thema Leben mit Perspektive Ewigkeit. Als ich da saß, mein Vater fragte mich gerade, wirst du auch heute über das Sterben reden, über den Tod? Ich sage, schau mal, also eigentlich rede ich mehr so über das Leben davor, ja. Aber mir ist eingefallen eine Geschichte über das Sterben. Ein Ehepaar ist mal zum Arzt, weil der Mann seit einigen Tagen immer wieder mal einen gewissen Schmerz hat, so im Herzbereich, und er lässt sich richtig untersuchen. Der Arzt prüft ihn durch komplett und als er fertig ist, sagt er, Sie können sich schon gerne mal anziehen. Und er geht raus und sagt zu der Ehefrau, ich müsste mit Ihnen mal reden. So, und die Frau geht da rein in das Zimmer ohne den Mann und der Arzt sagt zu ihm, ich habe zwei Nachrichten, die eine ist schlecht, die andere ist gut. Mit welcher beginnen wir? Mit der schlechten. Wenn es so weitergeht, wird Ihr Mann bald sterben. Okay. Aber die gute Nachricht? So, wenn Sie anfangen ab heute, den Mann so richtig zu schonen, schimpfen nie auf ihn, es gibt immer ein leckeres Frühstück und Mittag, er geht früh schlafen und darf spät aufstehen. Und wenn Sie das ein Jahr mit ihm durchziehen, dann sehe ich Hoffnung für ihn. Da könnte er länger am Leben bleiben. Die Frau sagt, okay, ist in Ordnung, ich nehme das so mit. Als Sie unterwegs nach Hause sind von dem Arzt, fragt der Mann, du, was hat der Arzt gesagt? Oh, hat sie sich überlegt? Er sagt, du wirst sterben. Okay. Das ist so mal, wenn wir über Ewigkeit sprechen, über den Übergang, dann möchte keiner über Sterben reden. Möchte keiner von uns heute darüber hören, wie wir sterben werden, wie wir das alles, weil das ist nicht ein Thema, worüber wir gerne sprechen. Und deswegen heißt eigentlich mein Leben nicht Sterben mit der Ewigkeitsperspektive, sondern mein Thema heißt heute Leben mit Perspektive Ewigkeit. So, das heißt, wenn wir sterben und an die Ewigkeit denken sollen, kann es auch zu spät werden. Es ist wichtig, an die Ewigkeit zu denken, wo wir noch am Leben sind. So, und wir haben die Bibelstelle, Kolosser 3,1, da heißt, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechten Seite sitzt. Diese Bibelstelle, Apostel Paulus, versucht deutlich zu machen, er sagt, etwas ist geschehen in eurem Leben und da muss ein neues Leben beginnen. Wisst ihr, wenn wir über Ewigkeit sprechen, dann haben viele Menschen so ein Gefühl, ja, ich habe mich ja für Jesus entschieden, dann ist ja alles okay in meinem Leben. Aber Apostel Paulus sagt, da ihr euch für Jesus entschieden habt und ihr habt ein neues Leben bekommen, beginnt ihr auch ein neues Leben zu leben. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Glauben, der einfach nur im Herzen ist, und einem Glauben, der Jakobus sagt, Apostel Jakobus, zeige mir Glauben an deinen Taten. Wir verstehen, dass für die Errettung ist Gnade genügend. Das heißt, wenn wir Jesus annehmen, dann sind wir gerettet. Aber wie wir die Ewigkeit verbringen wird, hängt im direkten Sinne mit unserem jetzigen Leben zusammen. Und das ist heute mein Thema und darüber möchte ich sprechen. Ich entschuldige mich, dass ich so ein bisschen fein gedruckt habe. Vielleicht hat der eine oder der andere Herausforderung jetzt mit den Bibelstellen, das nachzulesen. Aber ich wollte ganz gerne bei der Größe bleiben. Deswegen ist da jetzt eine Menge Text drauf. Aber wir werden diese Punkte gemeinsam durchgehen. Und wir werden heute, glaube ich, einiges mitnehmen. Die erste Frage, die bei uns auf unseren Zetteln steht, wenn ihr am Schreiben seid, dann ist es, was bedeutet es, ein Leben mit der Perspektive Ewigkeit zu führen? Wir müssen verstehen, dass Ewigkeit ist nicht einfach nur eine Lehre oder Ewigkeit ist nicht einfach irgendwie eine theologische Erklärung. Ewigkeit ist etwas, was Substanz hat. Und wir haben darüber letztes Mal gesprochen, dass der Himmel ist real, das ist kein ausgedachter Ort. Und Ewigkeit ist etwas, was Gott den Menschen bei der Geburt bereits ins Herz gelegt hat. Der Prediger sagt im 3. Kapitel, 11. Vers, er sagt, du hast die Ewigkeit ihnen ins Herz gelegt. Das heißt, jeder Mensch, ein Baby, das zur Welt kommt, ein Kind, das geboren wird, ist sofort für die Ewigkeit gedacht. Als Gott Adam und Eva schuf, war das Ziel für ihn die Ewigkeit. Aber wir leben in einer Welt, wo wir einen starken Eindruck haben, dass die Menschen alle nur dabei sind, hier sich ein schönes Leben einzurichten. Das heißt, viele Menschen investieren sehr viel Zeit und Kraft und Gesundheit und Geld, um sich ein sehr komfortables Dasein auf dieser Erde zu haben. Und im gewissen Ausmaß ist es ja auch gar nicht verkehrt, wenn wir die Möglichkeit haben. Aber wenn wir um uns herum schauen, dann geht das Thema heute nur noch finanzielle Freiheit. Du kannst Business machen, du kannst was erreichen, gib Gas, hol das meiste raus aus diesem Leben, mach dich unabhängig von allen Menschen und so weiter. Und das wird heute sehr, sehr stark durch Medien, durch alles gepredigt, dass die Menschen, viele Menschen, sie sind davon bewegt und sie glauben nur an das Leben hier und heute. Sie glauben nur, das Wichtigste ist, wie ich dieses Leben lebe. Und dann gibt es ein Motto, wo man sagt, man gönnt sich ja sonst nicht, man lebt ja nur einmal. Und dann entscheidet man sich für gewisse Dinge. Aber das Wort Gottes lehrt uns was ganz anderes. Wir sehen in Psalm 73, da ist für mich ein Bild und Definition der Ewigkeit oder der Einstellung unseres Lebens hier auf der Erde ganz, ganz stark. Der Psalmsänger Asaf, er beginnt seinen Psalm so und er sagt, ich aber wäre beinahe gestrauchelt, es fehlte nicht viel und ich wäre zum Fall gekommen. Also der hat in seinem Leben eine Zeit erlebt, der Psalmsänger, und er sagt, ich bin fast zum Fall gekommen. Er spricht über sein Glaubensleben. Und ich habe mich wiedergefunden in seinen Worten. Ich habe gemerkt, hey, auch in meinem Leben sind ähnliche Momente wie bei dem Psalm Asaf. Warum ist er beinahe gestrauchelt? Warum ist der Asaf beinahe vom Glauben abgefallen und dann hat Gott fast Gott vergessen? Er sagt im 3. Vers, denn ich beneidete die überheblichen Menschen, ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Also er schaute sich Menschen an, die Gott nicht nachfolgen und sagte sich, wow, denen geht es ja richtig gut. Und ich mühe mich ab, versuche ein heiliges Leben zu führen, versuche richtig zu handeln und mir geht es eigentlich schlechter. Irgendwas stimmt hier nicht und er fängt sich an, Dinge anzuschauen und er sagt, ich habe mir sie angeschaut, sie sind gesünder. Sie treiben am Sonntagmorgen Sport. Ich sitze im Gottesdienst vielleicht, ich weiß es nicht, so mit meiner Ergänzung, ja. So. Die sind gesünder, die können viel mehr Zeit und irgendwie, oft haben sie keine Familie und die können sich so richtig auf sich selbst konzentrieren und in ihre Gesundheit investieren und die sehen so gut aus, ja. Sie haben keine Sorgen. Und sie dürfen auf sich stolz sein, sagt er. So, ich als Christ darf ja nicht auf mich stolz sein, ja. Ich muss ja irgendwie alles so theologisch erklären. Aber die dürfen auf sich stolz sein. Hier heißt es, sie setzen ohne schlechtem Gewissen andere unter Druck. Das ist Ellbogengesellschaft. Die hauen sich da einfach mal durch. Die holen sich die besten Positionen bei der Arbeit oder bei der Karriere. Und ich muss nachgeben, ich muss demütig sein. Und er schaut sich das Ganze an. Er sagt, die geben ganz tolle, weise Sprüche. Sogar Gottes Volk läuft ihnen nach. Gierig saugt das ihre Worte auf wie frisches Wasser. Ich denke mal gerade die junge Generation oder heute alle, die in sozialen Medien unterwegs sind, die kennen diese Flut an Sprüchen. Ja? Von überall gibt es irgendwie die tollsten Sprüche und was der angeblich Buddha gesagt hat und keine Ahnung, wer alles was gesagt hat. Und es gibt sehr viele Christen, die sind auch super begeistert von dieser Weisheit dieser Welt. Und der Asaf, er sagt, hey, die scheinen für mich sogar weiser zu sein, diese Menschen ohne Gott. Sie sagen, Gott, es interessiert sich nicht für uns. Er ist im Himmel. Wir sind für ihn egal. Und dann fragt er sich, war es alles umsonst, dass ich Reinheit bewahrte, kämpfte gegen alle Versuchungen, gegen Sünde und so weiter. Und dann wird er ganz einfach und sagt, ich versuchte das zu verstehen und bekam dabei Kopfschmerzen, ja. Gut, je nachdem, was du jetzt für eine Übersetzung hast, da wird jetzt kein Kopfschmerzen stehen, aber ich habe versucht, eine Übersetzung zu finden, die sehr deutlich für uns ist. Er sagt, dass warum den Ungläubigen besser geht als mir. Ich habe versucht, das zu verstehen, aber ich konnte es nicht verstehen. Auch wir können es vielleicht nicht verstehen. Wir schauen vielleicht auch raus in unserer Welt und sagen, hey, ich kämpfe ja mit dem letzten Cent am Monatsende und die anderen, die haben es dicke, die haben so richtig auszugeben, die haben richtig Geld. Ja? So, und du fragst dich, warum passt das nicht? Und später in dem gleichen Psalm, im 21. Vers, sagte, als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh, ich hatte nichts begriffen. Er blickt zurück und überlegt sich, warum bin ich überhaupt in diese Gedankenwahn reingekommen? Und er merkt, das war die Verbitterung im Herzen. Das war die Undankbarkeit, das war ein Neid, das war eine Unzufriedenheit. Und er sagte, ich war dumm wie ein Vieh, ja? Hab nichts begriffen. Und dann finde ich den 17. Vers, der ist richtig stark. Schließlich, als er dicke Kopfschmerzen bekam und nicht mehr weiter wusste, wisst ihr, was er gemacht hat? Er sagt, ich ging in dein Heiligtum. Ich ging in mein Kämmerlein, habe die Tür zugemacht und sage, Jesus, hier bin ich. Was ist eigentlich los? Was ist los? Was ist los? Warum sind die anderen, geht es denen so gut und ich kämpfe hier und so weiter und so fort. Er hat alles vor dem Herrn aufgetan. Und dann heißt es hier, und dort wurde mir auf einmal klar. Was wurde ihm klar? Entscheidend ist, wie ihr Leben endet und nicht, ich ergänze es, wie es von der Seite aussieht. Dem Psalmsänger wurde auf einmal klar, hey, schön, dass sie heute so leben, schön, dass die diese ganzen Vorzüge, angeblichen Vorzüge haben. Aber das Leben hier auf der Erde ist nicht alles. Es gibt ein Leben danach und das ist wichtiger. Und er verstand auf einmal und er bekam ja eine richtige Offenbarung hier. Er sagt, auf sie wartet Verderben. Es wird ein schreckliches Ende geben. Ihr Leben wird vorbei sein wie ein Traum beim Aufwachen. Ein ganz toller Beispiel. Ne? Ihr habt bestimmt schon mal alle meinen Traum gehabt und wo ihr so aufgewacht habt. So ein toller Traum, aber ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ja? Irgendwie alles vorbei, als ob das irgendwie so eine 10-Sekunden-Geschichte war. Und er sagt, ihr Leben wird einmal so vorbei sein. Sie werden irgendwann aufwachen und sagen, hey, ich habe wirklich ein tolles Leben gehabt, aber was ist jetzt? Das Ganze macht es überhaupt keinen Sinn. Und er trifft für sich eine Entscheidung. Er sagt im 23. Vers, jetzt aber bleibe ich bei dir, Herr, und du hältst mich bei der Hand. Dann habe ich euch den Text hier reingeschrieben. Was bedeutet das Leben aus der Perspektive der Ewigkeit? Es bedeutet, das Leben vom Ende her zu verstehen. Nicht heute, hier und jetzt und alles andere ist egal, sondern zu sehen, wo geht die Reise hin und so zu leben. Das führt dazu, Entscheidungen im Licht des Endes zu treffen, Prioritäten neu zu ordnen und neu zu erkennen, was wirklich zählt, die Ewigkeit bei Gott. Ich möchte uns das heute noch deutlicher machen, dieses Verhältnis zwischen dem Leben hier auf der Erde und der Ewigkeit, für die wir alle geschaffen sind. Und dafür habe ich bei unserem Bauleiter mir was ausgeliehen in der Firma. Ist es ein, kennt das jemand, ja? Komm, die Hand hoch. Du bist gemeint. Du bist vom Fach. So, was ist das? Kommt, macht mit. Sonst komme ich mir wie so ein One-Man-Show hier vor. Hier vorne, ja. Maßband, dankeschön. Da ist doch auch jemand vom Fach da oben. Merke ich schon, ja. So, vielleicht kann mir jemand mal helfen. Ronny. Packst du mit an? Ich möchte etwas, ja, Leon, super. Etwas demonstrieren. Du ziehst das mal einfach nach draußen raus. Kannst so lange laufen, bis es aufhört. Nee, musst du nicht, aber. Okay, super, danke schön. Tschüss. Du kannst gerne mal hinlegen da, die Tür zu machen und reinkommen. Nee, erstmal reinkommen, dann die Tür zu machen. Super, danke schön. So. Ich möchte euch das Maßband als Beispiel für die Ewigkeit. Ich habe auch mal Bauzeichner gelernt. Wir haben sehr viele Sachen immer im gewissen Maßstab gezeichnet. Ja? Es gibt 1 zu 100, 1 zu 200, 1 zu 500 und so weiter. Ich möchte euch einfach heute bildlich darstellen, das wäre unser Leben. Und wir merken schon, viele haben gedacht, mein Leben hört auf vielleicht mit 80, mit 90, mit 100. Ja? Aber wir merken schon, unser Leben hört nicht auf. Unser Leben geht weiter. So, ich guck mal gerade Ich habe euch mal so ein Bild, das kann man auch gut sehen. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen einfach mal 10 Zentimeter von diesem Maßband und die symbolisieren unsere 100 Jahre. 10 Zentimeter, jeder Millimeter für ein Jahr. Und dann habe ich so ein paar wichtige Momente unseres Lebens einfach mal da mal so einen Strich gezogen, ja, wo wir Teenies werden, wo wir Erwachsener werden, wo wir vielleicht so 9 bis 13 Jahre alt sind. Und was ist für uns das Wichtigste? Was zählt zu diesem Moment? Das ist das Leben, ja. Was ist für so ein Alter das Wichtigste? Kann mir jemand helfen? So 9 bis 13 Jahre alt. Gut, ich habe natürlich Jungs, die 13 werden. Schule ist wichtig. Ja, für die Eltern ist wichtig, dass es für die Kinder wichtig ist, ja. Aber so, leider ist das nicht immer so, ja, dass die Schule wichtig ist. Ich habe gemerkt, Schule wird, also bei mir war es auf jeden Fall so, in der 9. Klasse habe ich verstanden, hey, wenn du in der 10. Klasse jetzt nicht einen vernünftigen Abschluss hast, nicht gute Noten hast, hast du Probleme, ja. Da habe ich erstmal richtig Gas gegeben, war schon ziemlich knapp vor Schluss. Aber ich merke, bei meinen Jungs ist das Handy. Ja? Das ist das Wichtigste. Und wenn sie jetzt ein Handy bekommen, also wir haben gesagt, bei uns in der Familie ab 13 Jahre gibt es ein Handy, ja. Also vielleicht woanders gibt es auch früher, aber bei uns ist das so. Auf jeden Fall, und was macht man? Man vergleicht alle Handys. Man schaut, was ist das Beste. Und ich kann mich ganz genau mit ihnen identifizieren. Damals gab es kein Handy, aber für mich war das vielleicht ein Radiogerät oder so, damals zur damaligen Zeit, in meinem Alter, wo ich so, oder eine digitale Uhr, die vielleicht einen Taschenrechner mit drauf hat, aber am besten mit Tasten vorne drauf. Kennt ihr das? Ja? So ein ganz großer, ja. So, und das war für mich damals, wow, das ist das. Und ich dachte mir auch damals, und ich merkte bei den Jungs, wenn ich das habe, dann brauche ich nichts mehr, ja. Das ist wirklich die Höhe. Dann bin ich glücklich, dann bin ich erfüllt. Wir werden älter und wir werden irgendwann, sind 16 bis 25 und wir verstehen auf einmal, hey, der Schulabschluss, die Ausbildung, einen guten Job zu bekommen, wo man auch einen Vertrag hat, wo man vernünftiges Geld verdienen kann. Dann kommt der Moment, wo man sagt, jetzt müsste man heiraten, ja, weil heiraten ist einfach wichtig. Und dann die Familiengründung zu starten, ja. Das sind so Dinge, wo man immer wieder vom nächsten Punkt steht und denkt, wenn die jetzt nicht eintreffen, dann ist mein Leben kaputt. Dann macht mein Leben auf dieser Erde keinen Sinn mehr. Und so weiter. Und unser Leben geht weiter. Es geht weiter und wir sind vielleicht 35, 45 oder ich bin zu früh, nein, 25, 35, ja. So. Und wenn du dann vielleicht schon die Familie gegründet hast, dann denkst du, jetzt ist wichtig Eigentum. Könnte eine Wohnung sein, ein Haus sein. Ich muss was haben, ich muss einen Besitz haben. Etwas, was mir zu mir gehört. Etwas, was irgendwo etwas zu besitzen. Oder ein Auto ist vielleicht ein ganz großes Thema. Investitionen stehen ein. Und wir stehen immer so vom nächsten Termin unseres Lebens und glauben, hey, wenn ich das habe, dann habe ich es geschafft. Dann ist das richtig gut. Das Leben geht weiter. Wir haben bereits Kinder, die Kinder wachsen heran. Wir sind irgendwo zwischen 35, 45 und wir denken, wenn die Kinder erwachsen werden, wenn ich ihnen einen vernünftigen Start ins Leben ermögliche, wenn ich das alles unterstützend mache, wow, dann haben wir es geschafft. Dann ruhen wir uns nur noch aus und dann beginnt das schöne Leben, ja? So, aber das Leben geht weiter und wir merken, es verändert sich alles. Die Kinder sind vielleicht inzwischen aus dem Haus und wir bereiten uns langsam auf die Rente vor und denken uns, ja, so 45, 65, Haus am besten schon abbezahlen, bevor man in die Rente geht. Das ist ja schon wichtig, ja. Und dann, ja, dann gehen wir auf Reisen. Dann werden wir viel unterwegs sein. Wir werden bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Vielleicht einer oder der andere träumt von einem Häuschen am Meer irgendwo, wo man sagt, okay, ich ziehe mich dann zurück und fange an, meinen Lebensabend zu genießen. Wir haben früher Badsanierungen verkauft. Und wir haben oft diese Kundschaft 50 plus oder Golden Ages, haben wir sie genannt, ja. Sie kamen rein und die haben gesagt, ja, wir wollen einmal noch sanieren, aber das wird das letzte Mal sein, ja. Aber es soll richtig gut werden. Also inzwischen haben wir auch finanzielle Möglichkeiten und so weiter. Also der Mensch denkt sich, so jetzt stehen wir kurz vorm Start und das Leben beginnt. Das schöne Leben wird jetzt beginnen und wir werden richtig uns ausruhen, ja. Ich habe früher immer so in jungen Jahren, man hat immer so wenig geschlafen, immer unterwegs, Gemeinde, zu Hause und so weiter. Und da habe ich immer gesagt, du Schatz, wir schlafen uns auf der Rente, ja, wenn wir Rentner sind, aus. Und so langsam merke ich mir, der Schlaf geht von mir, also ich bin noch nicht Rentner, aber ich kann nachts schlecht schlafen, ja. Und ich sage, du, Ich glaube, wir werden uns in der Ewigkeit ausruhen, ja? Also ich habe keine Hoffnung mehr für diese Zeit auf dieser Erde, dass wir uns da richtig ausschlafen, ja? So, und dann geht's weiter und wir sind vielleicht 65 und wir sind Rentner und 65 bis 75 ist wichtig, einigermaßen mobil und gesund bleiben. Ich möchte gesund bleiben, dass man so lange wie möglich mobil ist und Auto fährt, ja? Dass man sich selbst noch bewegen kann von A nach B und so einige andere Ziele. Und man denkt, wenn diese Dinge sind, dann reicht mir schon. Dann bin ich glücklich. Und wir merken, diese großen Ziele sind so ein bisschen alle hinter uns. Dann sind wir vielleicht 75 und aufwärts. Und wir haben nur noch Angst vor einem. Bloß nicht pflegebedürftig werden. Bloß nicht abhängig zu sein. Bloß nicht alleine bleiben. Bloß nicht, dass ich so eine Gesundheit habe, dass ich irgendwie ins Altersheim komme und so weiter. Und wir malen uns so ein Schreckensbild auf und denken uns, wow, wenn ich das nur habe, dann geht's mir gut. Und ihr Lieben, das Ganze ist immer noch diese ersten 10 Zentimeter. Also noch ist das Leben so richtig gar nicht angefangen, ja? Noch ist das alles so im ersten Bereich. Und wir sehen, wir bewegen uns immer noch hier vorne. Und das ist die Ewigkeit. Das ist das, wo Gott uns für geschaffen hat. Und das geht weiter und es geht weiter und es geht weiter und das hat kein Ende, weil Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Er sagt, wir sind so wie er. Er hat die Ewigkeit uns ins Herz gelegt. Und um euch so ein bisschen einfach mal zu zeigen, ja, es geht weiter. Es ist nicht nur ein Maßband, ja, es sind hunderte Maßbänder, es sind Millionen Maßbänder, es geht ohne Ende. Und mein Thema ist heute, deine 100 Jahre hier auf der Erde, im Gegensatz zu Millionen von Jahren in Ewigkeit, die nie ein Ende haben werden. Du bist für die Ewigkeit geschaffen. Wir merken, denke ich mal, gerade jetzt alle zusammen, das Leben auf der Erde ist ein Testlauf. Das Leben auf der Erde ist nur ein Abschnitt der Anfang. Aber der Anfang der Ewigkeit ist bereits gelegt. Wir sind heute unterschiedliche Leute hier. Vielleicht bist du entschiedener Christ. Du sagst, ja, Amen, Ewigkeit, da warte ich drauf. Oder du bist vielleicht heute hier und sagst, oh nein, Ewigkeit, ja, was erwartet mich da? Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Und deswegen predige ich heute darüber. Ich möchte, ihr Lieben, dass wir in 20, 30, 40, 50 Millionen von Jahren später irgendwann sagen, hey, der Alex stand damals einmal auf der Bühne mit so einem Maßband und danke, dass du diese Predigt gesprochen hast. Das hat in meinem Leben eine Wende gebracht und ich habe angefangen, anders über das Leben zu denken. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel, dass du in Ewigkeit Freude hast mit dem Herrn und bei dem Herrn bist. Ihr Lieben, heute geht es nicht darum, einfach um Thema des Sterbens. Oft denken wir, dass wir sind im Land der Lebendigen und wir gehen in das Land der Sterbenden. Aber es ist genau andersrum. Wir sind im Land der Sterbenden und gehen in das Land der Lebendigen, ihr Lieben. Und deswegen, dieser Übergang und diese Zukunft, sie ist für uns nicht etwas Erschreckendes oder Angstbereitendes, sondern es ist etwas, wofür es sich Leben lohnt. Eine Frau, die 79 und bettlägerig, ihr wurde mitgeteilt, weißt du was, du bist so krank, es dauert wirklich nur noch kurze Zeit und dann ist es vorbei mit deinem Leben, gab diese Aussage, wie kann ich jetzt schon sterben müssen? Ich habe doch noch gar nicht richtig angefangen zu leben. Mein bisheriges Leben macht keinen Sinn. Sie hat das Leben zurückgespult und hat gemerkt, hey, irgendwie wollte ich immer leben, aber das Leben kam irgendwie nicht. Immer wollte ich leben. Ich wollte so sehr leben, aber das Leben kam nicht in mein Leben hinein. Ich habe das nicht erlebt. Und wir wollen heute einigen Dingen einfach auf die Spur kommen und noch mehr tieferem Verständnis darüber bekommen, was es bedeutet für uns Leben mit der Perspektive der Ewigkeit. Der nächste Punkt, den wir auf unserem Zettel stehen haben, ist ja die Frage, was hat Gott hier auf der Erde, also dir gegeben, dass das für die Ewigkeit einen Wert hat, ja? Und da habe ich dazu die Bibelstelle 2. Korinther 5,10. Da klärt uns Apostel Paulus nochmal auf und er lässt uns einen Einblick in die Ewigkeit. Vielleicht sind diese Bibelstellen für dich oder für uns immer in der Vergangenheit etwas gewesen, wo wir gesagt haben, oh, Richterstuhl, da möchte ich nicht hin. Ja, möchte nicht vor einem Richterstuhl stehen, weil das ist ja keine positive Botschaft. Die positive Botschaft heißt, wir kommen alle in den Himmel. So ein Karnevalslied, gibt es ja bestimmt schon mal gehört. Das ist so vor 30, 40 Jahren in Deutschland, kam auf, wir kommen alle in den Himmel. Wir müssen uns nicht bekehren. Wir sind alle Kinder Gottes. Gott ist ja unser Schöpfer, hat uns alle geschaffen. Er wird uns doch nicht in die Hölle schicken. Ja? Und hier geht es eigentlich um etwas anderes. Und wir lesen uns mal am besten das mal durch. Hier heißt es, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es nun gut war oder böse. Wenn wir im Wort Gottes nachschauen, dann sehen wir, es gibt Momente, dass alle vor dem Thron Gottes oder Menschen vor dem Thron Gottes stehen werden. Es gibt so verschiedene Stellen, die über diese letzte Zeit sprechen. Und da ist ein Unterschied. Es steht zum Beispiel auch geschrieben, dass alle Menschen werden irgendwann das Knie beugen und sagen, du bist der Herr, zu Jesus. Und da ist der Unterschied, dass es gibt Menschen, die Jesus noch nicht kennen und ihnen auch noch nicht, oder was heißt nicht kennen, sie haben sich nicht für Jesus entschieden im Leben und sie werden auch einmal vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen. Sie werden vom Thron stehen. Sie werden Rechenschaft geben, warum sie sich nicht für Gott entschieden haben. Hier geht es aber darum, es geht um die Christen. Es geht um dich und mich. Es wird eine Zeit und ein Moment kommen in unserem Leben, wo wir vor dem Richterstuhl Christi, wo wir vor Jesus erscheinen werden. Und hier heißt es, und sie werden Lohn empfangen. Das heißt, es gibt einen Unterschied, ich habe das eingangs schon erklärt, es gibt einen Unterschied zwischen gerettet sein, ob du einfach gerettet bist, wo man auch nochmal die Frage stellt, kann man die Errettung verlieren? Das ist ja eine der größten Streitfragen überhaupt in der christlichen Welt. Kann man, wenn man einmal gerettet ist, die Errettung verlieren? Wenn man das ganze Bild zusammen der Bibel studiert, ja. Wenn man sich dem Kreuz gegen entscheidet, wenn man die Gnade mit Füßen tritt und sich gegen Jesus entscheidet, ja, und sagt, ich brauche deine Gnade nicht, kann man auch Errettung verlieren, ja. Das heißt, durch das Leben, wie man unterwegs ist, ja. Hier geht's aber darum, du bist gerettet. Und dann beginnt dein Leben hier auf der Erde und da sind wieder diese vielleicht 5-6 Zentimeter hier bei mir drauf, ja. Das heißt, dein bewusstes Leben, und es gibt das Leben auch noch in Phasen. Es gibt ja eine Phase des Aktivseins im Leben, wo wir Dinge bewegen können. Und dann kommt eine Phase im Leben, die sehr, sehr passiv ist. Wir können nicht mehr viel verändern. Und deswegen Jesus sagt, solange der Tag ist, da wirke ich. Aber es kommt die Nacht, wo keiner mehr wirken kann. Es kommen auch im Leben eines Menschen Nächte. Vielleicht sind das Krankheitszeiten. Vielleicht sind das Zeiten, wo du vom Alter her nicht mehr was machen kannst. Es gibt verschiedene Phasen. Und auch heute ist meine Ermutigung dazu, dass wir die Phasen, die aktive Phase des Lebens, die bewusste Zeit unseres Lebens, bewusst für Gott nutzen. Dass wir nicht für uns leben. Und wir sehen, dass Gott uns einige Ressourcen gegeben hat, die für Ewigkeit einen Wert haben. Und die erste Ressource, die steht ja bei uns mit auf dem Zettel drauf, das ist die Ressource, das ist die Zeit. Die Zeit, die wir bekommen haben. Was du mit der Zeit machst. Ja? Wir haben letzten Sonntag von Stefan so einen guten Input gehört. Ja, hey, hast du so eine App drauf oder kann dein Handy schon ganz genau sagen, wie viel Zeit du wo verbringst? Und ich fand es für mich persönlich sehr interessant. Da habe ich mir... Also ich habe so eine App bei mir nicht gefunden, aber dann habe ich mit meinem Sohn zusammen, haben wir uns eine App runtergeladen, die heißt Quality Time. Und diese App, die teilt alle Aktivitäten auf nach aufgerufenen Apps, nach Zeit und nach Häufigkeit, wie oft du zum Beispiel reingegangen bist oder wie oft du dein Handy entsperrt hast. Weil in unserem Leben schleichen sich gewisse Aktivitäten ein, gewisse Gewohnheiten ein und dann wunderst du dich auf einmal, ich war heute 100 Mal auf WhatsApp, ja. Ich sage, wie viele Nachrichten hast du bekommen? Ne? Lass uns mal schauen. Ja, vielleicht 5. Was hast du dann 100 Mal auf WhatsApp gemacht? Stelle ich mir auch die Frage. Ja? Was machst du immer wieder da, wo nichts ist? Ja? So, das sind Gewohnheiten, die bei uns sich entwickelt haben, oder auf Instagram oder auf anderen sozialen Netzwerken. Und du merkst, am Ende des Tages steht vielleicht auf einmal 3, 4, 5, 6 Stunden Handynutzung. Das heißt, das ist die 6 Stunden deines Tages, hast du mit Sachen verbracht, wo du, wenn du nachschaust, dann merkst du, das war keine Qualitätszeit. Und so kann man das Leben verbringen mit Dingen. Und jemand sagte, Jesus wird es nicht beeindrucken, wenn du einmal vor Jesus stehen wirst und ihm sagen wirst, weißt du was, Jesus, ich habe alle Netflix-Folgen gesehen. Zählt das auch? Nein, es zählt nicht. Wenn du sagst, ich war ständig im YouTube und ich habe da alle möglichen Sachen mir angeschaut, Stunden sind draufgegangen, zählt das auch? Nein, das zählt im Minus, ja? Weil es steht geschrieben, was wir gerade gelesen haben, für Gutes oder Böses. Du wirst Lohn empfangen für Gutes oder Böses. Und das verstehe ich selber persönlich jetzt noch nicht ganz, wie man im Himmel sein wird und für Böses auch Lohn empfangen wird. Ja, und ich denke mal, es wird bestimmt kein positiver Lohn ausfallen. Ja, es wird bestimmt etwas geben. Ich kannte mal einen Bruder, der sagte, ja, es werden ja auch Völker geben da und die einen, die werden vielleicht mehr so die Erdarbeit machen und die anderen herrschen mit Jesus. Ja, der hat so ein bisschen fantasiert. Ja, also er sagt, da wird verschiedene Beschäftigung sein. Das heißt, wenn du hier auf der Erde dich mit Dingen beschäftigt hast, du bist zwar vielleicht gerettet, aber du bekommst nicht die ehrenvolle Aufgabe. Ja, ist ein bisschen Fantasie, ich möchte da euch nicht zu sehr auf dieses Thema mit reinnehmen. Aber es steht geschrieben, für die Zeit, die wir hier auf der Erde gelebt haben, werden wir einen Lohn bekommen, ihr Lieben. Und das ist so wichtig für uns heute. Lass uns mal aus dem Epheser. Oder erstmal, ich habe hier Philipper 3,7 auch nochmal stehen, da sagt Apostel Paulus, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Die Entscheidung für Jesus in unserem Leben verändert unsere Ziele. Die Entscheidung für Jesus und die Nachfolge verändert unseren Tagesablauf, verändert unsere Interessen. Und in Epheser 5,16,17 heißt es, gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt, verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben, also er meint damit, es gibt so viele Ablenkungen, so viele Dinge, die uns Zeit stehlen möchten, lasst es daher nicht an nötiger Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Was möchte der Herr von mir? Und ich möchte dich ermutigen, nimm Zeit für Beziehungen, nimm Zeit für Menschen um dich herum. Nimm Zeit für deine Gemeinde. Komm. Und jemand sagte mal, wir gehen nicht in die Gemeinde, wir sind die Gemeinde. Entweder bist du die Gemeinde oder du bist die Gemeinde nicht. Ja? So, das ist ein Unterschied. Ne? So, gehe ich in die Kirche oder ich bin ein Teil vom Leib Christi. Das ist ein Unterschied. Zeit ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und die erste Frage von zwei, die werde ich euch zeigen, die zweite steht bei euch auf dem Zettel, ist, wenn sich jemand deinen Zeitplan ansieht, was ist für dich am wichtigsten und warum? Stell dir vor, du würdest deinen Zeitplan einfach jemandem geben zum Durchschauen, so was machst du so die ganze Woche oder den ganzen Tag. Und dann ist die Frage einfach, warum ist für dich das wichtig, was du machst? Und diese Frage stellen wir uns oft gar nicht. Wir machen oft Dinge aus Gewohnheit heraus. Und heute geht es darum, wir wollen die Zeit, die Gott uns zur Verfügung stellt, als eine Ressource sehen und zu fragen, aus der Ewigkeitsperspektive, wie ist das? Die zweite Frage, die ich euch hier aufgeschrieben habe, wie viele Dinge beinhaltet sein Zeitplan, die in der Ewigkeit auch eine Bedeutung haben werden? Wie viele Dinge deines Zeitplans sind drinne, die in der Ewigkeit überhaupt eine Bedeutung haben? Und das ist so, mit diesen Fragen möchte ich uns heute einfach mal helfen, unseren Zeitplan zu überschauen. Wo bewege ich mich? Was mache ich? Wofür geht meine Zeit drauf? Ich kann heute nicht pauschale Antworten euch geben. Das macht der Heilige Geist gerade, jetzt eben. Wo du scannst vielleicht deine Woche, du scannst vielleicht gerade deinen Tag, du scannst deine Beschäftigung und der Heilige Geist zeigt Dinge auf, wo du dann sagen kannst, Heiliger Geist, ich lade dich ein in meinen Alltag. Ich lade dich ein in meine Planung und ich möchte einen Zeitplan haben, der auf jeden Fall Ewigkeitsperspektive hat. Das wünsche ich euch vom ganzen Herzen. Der zweite Moment ist auch nicht gerade sehr schön für uns alle, wenn wir über Geld reden. Ja, komm, nächste Folie, Alex, mach weiter. Ja, Geld, das ist so ein ganz heikles Thema. Sagt, wir brauchen nicht über Geld zu reden, wir haben nämlich keins. Ja? Also grundsätzlich haben wir auch alle kein Geld. Oder wir haben nicht Geld für Dinge, über die wir vielleicht reden, ja. Wir wissen das Thema Geld im Neuen Testament, Jesus hat nie darüber geschwiegen. Jesus hat ganz oft darüber gesprochen, Thema Geld. Nicht, weil er Spende gesammelt hat und Leute motiviert hat, ihm eine Spende zu geben, sondern er wollte die Menschen in eine richtige Beziehung zu Finanzen bringen, in richtigen Umgang mit dem Geld bringen. Und wir kennen da eine Geschichte, Jesus erzählt uns ein Gleichnis über einen untreuen oder einen ungerechten Verwalter. Er sagt, es gab einen reichen Mann und er hatte einen Geschäftsführer eingestellt, der sein ganzes Hab und Gut verwalten sollte oder einen Verwalter eingestellt. Und er hörte auf einmal von jemandem, dieser Verwalter veruntreut sein Hab und Gut. Und er kam zu ihm, stellte ihn zur Rede und sagte zu ihm, weißt du was, du bist entlassen. Aber wenn wir weiter die Geschichte lesen, dann sehe ich, der Verwalter hat bestimmt Kündigungszeit noch gehabt, ich weiß nicht, von 2 Wochen oder so. Weil der Verwalter, nachdem er entlassen worden ist, hat erstmal die Schuldner eingeladen. Er hat sich überlegt, du, jetzt betteln gehen, da bin ich viel zu stolz dafür. Ja? Und jetzt irgendwo handwerklich arbeiten, aufs Feld gehen, ach nee, da bin ich viel zu bequem für. Und er hat sich überlegt, wie mache ich das? Und er bekam eine Idee und lud die Schuldner ein und fragte den Ersten, was schuldest du meinem Herrn? Und er sagte irgendwie so 100 Fass an Öl. Und er sagt, weißt du was, streich das durch, schreib ganz schnell 50 Fass. Der andere kam und sagte irgendwie auch, weiß ich nicht, so 100 Sack von Korn oder so, oder vom Weizen. Streich die Summe durch, mach mal 50 draus. Und Jesus sagt später und lobt diesen Menschen und sagt, die Menschen in dieser Welt, die ohne Gott leben, handeln oft klüger wie die Kinder des Reiches Gottes. Weil, warum? Weil dieser Verwalter sich überlegt hat, wenn ich so einige Freunde mir gewinne, dadurch, dass ich ihnen Nachlass gebe, und wenn ich nachher hier entlassen bin von meinem Job, dann komme ich zu ihnen und sie werden mich mit Freuden aufnehmen, weil ich denen ja richtig geholfen habe. Und hier heißt es eigentlich die Geschichte vom ungerechten Verwalter, aber das Thema der Geschichte ist nicht der ungerechte Verwalter, sondern Weitblick des Verwalters. Der Verwalter sah ein bisschen weiter raus und er verstand, ich muss in die Zukunft investieren. Ich weiß nicht, ob jemand so, ich kenne das von früher, Deutsche Vermögensberatung, gab's mal so einen Slogan immer wieder, früher an später denken, ja? So, und man hat dann die Menschen dazu eingeladen, komm, wir machen ein Beratungsgespräch. Also ich hatte auch ein Beratungsgespräch bekommen, so früher an später denken. Weil der Mensch ist sofort motiviert, denk doch an später. Und ich denke hier in Ewigkeitsperspektive ist das noch viel wichtiger, als dass wir uns irgendwie eine Lebensversicherung abschließen oder sonst noch was. In Ewigkeitsperspektive sich heute Gedanken zu machen, wie wird das später sein? Und Jesus sagt, wir sollen lernen von diesem Verwalter, wir sollen heute in unserer Zeit investieren. Es gibt eine himmlische Bank, ihr Lieben. Und da werden Investitionen sehr klar gerechnet. Jesus sagt, investiert nicht auf dieser Erde, wo Rost und Motten diese ganzen Schätze fressen, ja? Sondern investiert in die himmlischen Werte. Und wir dürfen ein Teil davon sein. In einem anderen Gleichnis erzählt Jesus von diesem dummen Kornbauer, der eine große Ernte hatte, ja? Also es kommt ja so ein Spruch, ja, warum haben die dümmsten Bauern die größten Kartoffeln, ja? So ähnlich hier, der dumme Kornbauer bekommt die große Ernte. Da fragen sich alle, wie kommt das, ja? Dass er so viel Ernte bekommt. Und er überlegt sich. Das ist jedes Mal die Entscheidung in unserem Leben, wenn wir Geld zur Verfügung bekommen und wir überlegen uns, was machen wir? Wo legen wir es jetzt an? Und Jesus erzählt ganz klar diese Geschichte, dass dieser Kornbauer, er sagt, hey, ich reiße die Scheunen ab, die ich habe, ich mache riesige Scheunen draus und so weit, so gut. Warum nicht? Ist doch schön, wenn er große, neue Scheunen hat. Aber dieser Kornbauer sagt zum Schluss für sich, du hast es geschafft und für lange Zeit ausgesorgt. Ruh dich aus, lass es dir gut gehen. Iss und trink und genieße dein Leben. Und das war der Betrug des Teufels. Der Teufel oder unser Fleisch, unsere sündhafte Natur, spielt uns immer wieder dieses Lied vor. Noch ein bisschen und dann ruhst du dich aus. Mach noch das und dann wirst du dein Leben genießen. Ihr Lieben, und Jesus, er sagt weiter und schloss es mit folgenden Worten oder davor im 20. Vers. Gott entgegnete ihm, wie dumm du doch bist. Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? Es gibt einen Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen Und ich habe mal von jemandem gehört, er sagt, auch der Leichenwagen wird nicht 10 Anhänger hinter sich fahren. Ja, es wird nicht geben. Du wirst nichts mitnehmen können. Wir können nichts mitnehmen in die Ewigkeit, egal wie viel wir uns angespart haben. Es gibt viele Geschichten über Menschen, die sehr ärmlich gelebt haben, aber immer Geld zurückgelegt haben. Sie haben gespart, gespart und irgendwann sind sie gestorben, diese Menschen. Und man hat entdeckt, ein großes Ersparnis. Und jeder hat sich gefragt, warum hat der Mensch so bescheiden gelebt? Er hätte doch eigentlich jeden Tag in einem 5-Sterne-Hotel essen gehen können und leben können. Wisst ihr, was dahinter steht? Gier. Habgier, steht geschrieben, ist die Wurzel alles Bösen. Geldliebe. Und Habgier in unserem Leben ist immer ein Zeichen dafür, dass wir nicht mit Ewigkeitsperspektive leben. Habgier ist immer ein Zeichen dafür, ich weiß zwar, dass es einen Himmel gibt und ich glaube an Gott und das ist alles wichtig für mich und so weiter, aber ich rechne nicht bewusst mit der Ewigkeit. Weil Menschen, die mit Ewigkeitsperspektive unterwegs sind, sind Menschen, die zeichnen sich sehr oft durch Großzügigkeit aus. Habt ihr das auch schon mal festgestellt? Am Mittwoch hatten wir eine Beerdigung vom Bruder Ewald. Und das war ein Mensch für mich, der, wir haben eine Zeit lang gedient. Er hat uns damals zu einer Gemeinde eingeführt und unterstützt und die ersten Jahre so viel für uns da gewesen. Und mir ist eine Kleinigkeit oder eine große Sache inzwischen bei ihm aufgefallen. Wir sind auch immer zwischendurch mal mit ihm gereist in andere Gemeinden. Da gab es irgendwelche Treffs von Brüdern und so weiter. Und mir ist bei ihm aufgefallen, diese Ewigkeitsperspektive. Mir ist aufgefallen, wenn er irgendwo in die Gemeinde reinkam, auch bei uns, was hat er gemacht? Als erstes hat er ein paar Scheine in den Spendekasten reingeworfen. Wir waren mit ihm in Soest und ich merke schon, er geht hin und zack, als erstes Scheine in den Spendekasten reingeworfen. Das habe ich mehrmals an seinem Leben beobachtet und das hat mir ein bisschen Augen geöffnet, in diese Richtung zu verstehen. Weil, ihr Lieben, hätte er das tun müssen, hätte er doch genauso wie wir alle durch die Tür gehen können und sich hinsetzen können in der Kirche. Ja? Aber er hatte so eine Einstellung, ich möchte diese Kirche unterstützen. Ich möchte das, was in dieser Gemeinde passiert, möchte ich fördern. Und das hat er von der Kanzel gemacht und das hat er in Möglichkeiten, die er hatte, auch durch finanzielle Unterstützung gemacht. Es ist sehr wichtig für uns, auch im Finanziellen und gerade im Finanziellen, weil Gott, er schaut da, was für uns am wertvollsten ist. Weil es steht geschrieben, da wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und für Gott ist es wichtig zu sehen, wie gehen wir damit um, diese Ressource, Finanzen, die er gegeben hat. Und deswegen habe ich auch hier zwei Fragen geschrieben. Die erste Frage, wenn sich jemand ansieht, wo und für was du dein Geld ausgibst, was ist für dich da am wichtigsten und warum? Das heißt, wenn du anschaust, dein Kontoauszug, das ist heute für viele ganz einfach, wir haben eine App vielleicht, wir öffnen und können da ganz schnell scrollen, wo habe ich überall eingekauft, was habe ich gemacht, was habe ich für Ziele und so weiter und so fort. Man sieht ganz schnell, was habe ich mit dem Geld gemacht. Und da ist die Frage, da wo du die Ausgabe getätigt hast, warum hast du sie getätigt und was ist dir so wichtig daran? Und die zweite Frage, die hier steht, ist, wie könnte sich deine Spendegewohnheiten ändern, wenn du dich jedes Mal fragen würdest, gebe ich es mit der Perspektive der Ewigkeit im Herzen? Jesus sagt, da ist eine Witwe gewesen und diese Witwe, sie kam in die Kirche und alle haben von ihren Reichtümern gegeben, aber die Witwe gab das Letzte, was sie hatte und Jesus lobte diese Witwe. Warum? Weil er in ihr gesehen hat, sie hat Ewigkeitsperspektive. Ihr Lieben, wir geben immer mehr und wir gehen an die Schmerzgrenzen dran, wenn wir für etwas geben, woran wir glauben. Wenn wir nicht an etwas glauben, dann gehen wir eher in eine Oberflächlichkeit hinein. Und ich möchte dich heute ermutigen. Es geht nicht darum, dass ich heute Werbung mache, komm, spende in die Kirche, spende in die Kirche. Darum geht's nicht. Jeder ist von uns unterwegs, vielleicht auf verschiedenen Bereichen, Gebieten, wo du gerade bist. Aber wenn du merkst, dass Gott dein Herz bewegt, finanzielle Freiräume zu schaffen für gewisse Dienste, für gewisse Missionare vielleicht, für etwas, für die Gemeinde oder einen Entschluss zu treffen, vielleicht trotzdem auch zu sagen, hey, das Thema Zehntel ist bei mir noch nicht so fest verankert, obwohl es kein Gesetz ist und ich nicht das tun muss, aber ich bin Gott so dankbar, dass er uns versorgt und ich möchte mit einem Zehntel der Gemeinde dienen. Ihr Lieben, Gott sieht das. Das sind Investitionen, die Ewigkeitswert haben und ich ermutige dich, auch in diesem Bereich diese Fragen, die hier gestellt worden sind, sie zu beantworten, für dich persönlich. In Epheser 4. Kapitel, 7. Vers, heißt es, jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat, damit die Heiligen zugerüstet werden zu dem Werk des Dienstes. Also das ist der 12. Vers schon. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Epheser 4, ab 7. Jedem Einzelnen von uns hat Christus besondere Gaben geschenkt. Wer glaubt, sagt Amen. Amen. Wofür? Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Um andere aufzubauen, um andere zu fördern, zu ermutigen, zu segnen. Und das, was Gott uns anvertraut hat, ist auch ein Teil, den Gott mal fragen wird. Ich bin so dankbar Gott, dass wir in der Gemeinde so viele Menschen haben mit unterschiedlichen Gaben. Jeder Einzelne hat eine Gabe bekommen. Und jetzt liegt es an uns, ob wir diese Gabe aktivieren in unserem Leben und sie fangen an einzusetzen für das Reich Gottes, für meine Geschwister, für meine Gemeinde, für die Nächsten. Oder wie bei dem einen mit dem Talent, ich vergrabe es. Oder ich nehme die Gabe und gehe raus in diese Welt und versuche so richtig viel Geld zu verdienen mit dieser Gabe. Ja, es gibt ja verschiedene Wege. Gott hat in erster Linie dir eine Gabe gegeben, was du auch bist. Und wir haben jetzt zu wenig Zeit. Ich denke mal, ich habe so offen Herzen, dass wir in der nächsten Themenreihe auch nochmal auf das Thema direkt eingehen, wie du deine Gaben entdeckst und aktivierst. Das liegt mir sehr stark auf dem Herzen. Dass wir lernen zu entdecken, Gott hat dir etwas gegeben und für deine Gabe, für deine Fähigkeit gibt es einen Bedarf im Gottesreich. Und Gott möchte durch deine Gabe andere Menschen segnen. Und ihr Lieben, wir sind gar nicht die Herren über uns, weil wir haben ja Jesus als den Herrn eingeladen. Und Jesus möchte, dass wir diese Gaben einsetzen. Das heißt, wenn wir sie zurückhalten, wenn wir sie vergraben, auch dafür müssen wir Verantwortung tragen. Deswegen, jeder in den Möglichkeiten, wo du bist, fange an, aus deiner Gabe zu dienen. Vielleicht auch ein typisches Bild der Gabe zu verlassen und Gottes Kreativität wirken lassen in uns. Wie kann ich ein Segen sein für den anderen? Weil Gott ist so vielseitig. Er kann auf so vielen seitigen Bereichen dich gebrauchen. Und hier auch möchte ich dir diese zwei Fragen stellen. Wenn sich jemand ansieht, wo und wie du dir von Gott gegebene Gaben und Fähigkeiten einsetzt, was ist für dich da wichtig und welche Motivation steckt dahinter? Das, was du heute machst, das, was die meiste Zeit einnimmt von dir, diese Gaben, was Gott dir gegeben hat, wo du sie einsetzt, warum machst du das? Oder warum machst du es nicht und welche Motivation steckt dahinter? Und die zweite Frage ist, wie würde sich dein Leben ändern, wenn du dir von Gott gegebene Gaben und Fähigkeiten in Gottes Reich oder seine Gemeinde mit der Perspektive der Ewigkeit einsetzen würdest? Wie würde sich dein Leben verändern? Vielleicht müssen da Entscheidungen getroffen werden. Vielleicht musst du Sachen wegräumen. Vielleicht musst du gewisse Hobbys aufgeben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie dein Leben gestaltet ist. Aber du merkst auf einmal, da greift auch die Zeit wieder ein. Da greifen die Finanzen ein. Und es gibt Menschen, die haben eine technische Begabung. Sie haben eine Affinität zu technischen Dingen. Und sie schauen sich dieses Bild an und sagen, wow, da muss was verändert werden. Sie sind bewegt davon, ja? Sie wollen, dass alles so aussieht. Ihr Lieben, das sind Gaben. Das sind Gaben, die aktiviert werden. Wo der Mensch Schritte geht. Der andere sieht vielleicht, hey, wir müssen Thema Küche oder Deko oder Kinder oder ich weiß es nicht, was für Bereiche in der Gemeinde sind. Und du bist unterwegs damit. Der andere geht nach draußen und sagt, wir müssen draußen hier ein bisschen was verändern. Und du siehst das. Und ihr Lieben, ich habe immer wieder Leute, die zu mir in der Gemeinde kommen und sagen, du, lass uns das machen, das machen, das machen. Ich sage, weißt du was, wir fangen mit dir an. Ich segne dich. Und wir wollen als Gemeinde dich segnen und wir starten mit dir. Wir starten vielleicht eine Kleingruppe, was das auch immer ist. Ihr Lieben, weil ich sage das nicht aus Spaß, weil ich jemanden runterdrücken möchte. Ich meine das ganz ehrlich. Weil wenn jemand im Herzen bekommt einen Ruf, Dinge zu verändern, dann gehe ich davon aus, dass es der Heilige Geist ist. Wenn mir nicht egal sind gewisse Dinge, dann gehe ich davon aus, dass der Heilige Geist Bewegung schickt und sagt, du darfst einen Unterschied leben. Du darfst die Gaben aktivieren. Ich habe in dich investiert, ich habe dir etwas gegeben und Gott möchte diese Gaben aktiv sehen. Überhaupt zu verschweigen von der Sache, dass du dann glücklich bist, wenn du aktiv bist. Wenn du passiv bist, wisst ihr, was bei Passivität passiert? Der Glaube stirbt ab. Wenn ich ein passiver Christ bin, alles theoretisch weiß, aber nichts mache, mein Glaube wird zu einer Theorie. Ich werde nichts mehr erleben mit Gott. Aber wenn ich einen Schritt mache im Glauben und sage, Jesus, es wird beim ersten Mal vielleicht noch nicht so klappen, beim zweiten Mal, beim dritten Mal, aber ich gehe da dran und ich gebe auch nicht sofort auf. Ich möchte einen Unterschied leben. Ich möchte das, was du in mein Leben investiert hast, ich möchte das weitergeben. Ich möchte ein Segen sein. Dann beginnt Veränderung, ihr Lieben. Und da glaube ich dran. Und ihr Lieben, was ich so gut bei Gott finde, dass Gott diese paar Jahre unseres Lebens, wenn wir über diese 10 Jahre sprechen, mit einer Ewigkeit beschenkt. Habt ihr das schon daran gedacht? Ich habe in meiner Zeit, wo ich Unternehmer war, Zeit gehabt, wo ich viel gerechnet habe, hin und her, welche Aufschläge soll man nehmen und so weiter. Und irgendwann nachts konnte ich nicht schlafen. Und Gott zeigt mir, du, in meinem Reich funktioniert das anders. Wenn du einen Samen pflanzt, dann ist das 30-fach, 60-fach, 100-fach. Ja, wow. So eine Rendite, ja, da bin ich dabei. Aber Gott wollte mir damals, glaube ich, eher das Reich Gottes zeigen, ja, und nicht mein Unternehmen. So, aber ich möchte das heute führen auf die Ewigkeit. Gott sagt, du gibst jemandem ein kaltes Glas Wasser, dir ist es nicht egal, dass gewisse Dinge passieren einfach, du machst einen Unterschied und bekommst einen Lohn in Ewigkeit. In Ewigkeit wartet für dich die Belohnung. Und ihr Lieben, ich weiß, dass Gott nicht geizig ist. Ich weiß, dass Gott großzügig ist. Wenn ich die Natur anschaue und alles, was uns umgibt, wenn wir die Erde und die Meere und die Flüsse und die wunderbare Schöpfung Gottes anschauen, dann merken wir, Gott ist nicht knauserig. Gott ist sehr großzügig. Jesus ist gekommen, es heißt Leben zu geben, Leben mit Überfluss. Und er sagt nicht so ein bisschen, nein, gerüttelt und geschüttelt muss es sein bei ihm. Ja, so richtig in vollen Zügen. Und das ist das Wunderbare für uns, wenn wir verstehen, die Perspektive der Ewigkeit in unserem Herzen, dann können wir nicht mehr tatenlos zuschauen, wie die Gemeinde Jesu vielleicht vor sich kämpft und gewisse Mangel an Mitarbeiter hat, Mangel an Menschen hat, die mit anpacken. Dann wollen wir aufstehen, dann wollen wir Unterschied machen, weil wir verstehen, die Ewigkeit wartet auf uns. Und da möchte ich nicht dastehen und beschämt sein. Wir kommen zum Schluss. Und ich habe da noch so 2 Punkte drunter stehen, ihr Lieben. Für den einen ist Thema Heiligkeit oder heiliges Leben etwas, wo man sagt, oh, ich muss dies und das verändern, oh, ist das schwer. Aber das Interessante ist, Menschen, die eine Ewigkeitsperspektive in ihrem Herzen tragen, sie möchten ähnlich sein wie ihr Herr. Das Wort Gottes sagt uns, seid heilig, denn auch er ist heilig. Ja? Und für uns ist das oft sofort mit negativen Gedanken konfrontiert. Aber ich denke mal, ihr kennt das alle, wenn so Jungs heranwachsen oder gibt es so eine bestimmte Zeit bei den Jungs oder bei den Mädels, wo sie sich sagen, weißt du was, ich möchte wie Papa sein. Da fängt er an so zu gehen wie Papa, zu reden wie Papa, sich zu benehmen wie Papa. Er ist so ein richtig dicker Fan von seinem Papa. Leider hält sich das nicht immer. So, ja, irgendwann verändert sich das. Ja, irgendwann will er den Papa prägen oder ist es vielleicht die Tochter. Sie möchte auf einmal die gleiche Frisur haben, sie möchte die gleiche Kleidung haben. Auf einmal, sie will wie die Mama sein. Ihr Lieben, wenn wir Menschen mit Ewigkeit in unserem Herzen, wenn wir Menschen sind, die Gott lieben, die Jesus lieben, dann sind wir die Menschen, die sagen, wir wollen wie Papa sein. Amen? Ist jemand mit mir? Ja? Einverstanden? Wir wollen wie Papa sein. Wir wollen wie unser himmlischer Papa sein. Und wenn wir Entscheidungen zu treffen haben, gehe ich auf diese Sünde ein oder nicht? Mache ich das oder nicht? Ist das nicht die Entscheidung aus dem heraus, oh, ich bin Christ, ich darf das nicht. Sondern es ist eine Entscheidung, wo ich sage, weißt du was, ich lebe mit himmlischer Perspektive. Und im Himmel ist alles heilig und rein. Und ich lebe ein Leben der Reinheit. Und wenn ich mal gefallen bin und wenn ich mal gesündigt bin, dann vergibt er mir. Aber ich stehe wieder auf. Ich bleibe nicht liegen. Ich werde nicht das Leben leben, als wenn einer nicht an Gott glaubt, sondern ich glaube an die himmlische Zeit. Ich glaube an die Ewigkeit, ihr Lieben. Ein Mensch mit der Perspektive der Ewigkeit kennt seine wahre Heimat und freut sich auf die Zukunft mit Jesus. Als wir vor 3 Jahren unser Haus gebaut haben, war meine Frau diejenige, die das Ganze gestaltet hat. Und ich durfte ihr helfen. Ich durfte ein paar Löcher in die Wand bohren, ja. Aber ich bin so froh gewesen, dass sie das macht. Weil sie da auch eine besondere Gabe hat, das merke ich. Und sie hat das sehr schön gemacht. Wir fühlen uns als Familie sehr wohl in diesem Zuhause. Auch die Besucher, die kommen, die sagen, die fühlen sich wohl. Aber etwas habe ich festgestellt, ihr Lieben. Als wir jetzt im August die Teamcamp-Woche hatten, war die ganze Familie, bis auf meine Person, die waren alle raus. Und das schöne Zuhause war für mich nicht mehr so schön, obwohl alles noch genauso war wie vorher. Ich habe da keine Renovierung gemacht oder so. Nein, das war alles genauso geblieben. Ich habe gemerkt, dass es schön zu Hause ist, wenn eine bestimmte Person oder Personen da sind. Und für mich, mein schönes Zuhause ohne meine Frau, ist das nicht das schöne Zuhause. Da bin ich einsam und ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Ihr Lieben, wenn wir Menschen sind, die mit Jesus wandeln, wenn wir Menschen sind, die eine Heimat im Himmel haben, dann macht die Ewigkeit das aus, mit wem wir zusammen sind. Versteht ihr den Gedanken? Die Ewigkeit ist für uns schön, nicht weil sie ewig ist. Die Ewigkeit ist für uns schön, nicht weil da ein Jerusalem, neues Jerusalem auf uns wartet und die Straßen aus Gold sind und kein Leid da ist und so weiter. Das ist nicht das Einzigste. Ich möchte sagen, die Ewigkeit ist für uns schön, wenn Jesus da ist. Das Erste, was ich sehen will, soll Jesus sein. Ihr Lieben, die größte Motivation, hier zu leben mit der Ewigkeitsperspektive, ist Jesus. Ich habe euch einen Vers aus dem Psalm 73 nicht vorgelesen, den habe ich mir aufgehoben. Das heißt, in dem 25. Vers, da sagt der Asaf, der Psalmsänger, als er in dieser Begegnung mit Gott ist, als er diese Präsenz und die Fülle und die Kraft Gottes erlebt, er sagt, Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde nichts. Es geht heute nicht einfach, kommst du in den Himmel oder kommst du in die Hölle oder wo kommst du hin? Und es geht darum, wirst du deine Ewigkeit mit Jesus verbringen? Wirst du deine Ewigkeit mit Gott, dem Vater, der dich so sehr und mich so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn dahin gegeben hat? Wirst du mit ihm verbringen? Ich habe keine Zeit, aber ich habe letzte Tage, wo ich mich vorbereitet habe, sehr viel Material durchgehört und da habe ich so Berichte über Hölle mir angehört. Der sagte, weißt du, manche sagen, in der Hölle gibt es Party und in der Hölle werden wir so richtig schöne Zeit haben und so weiter. Da gehe ich lieber in die Hölle als in den Himmel. Der sagt, du, ich kenne einen Mann und der erzählte, in der Hölle ist die Einsamkeit pur, weil die Einsamkeit ist das Größte, das Härteste, was einen Menschen treffen kann. Da denkt jeder nur an sich. Ihr Lieben, ich möchte in den Himmel. Ich möchte dahin, wo mein Vater ist. Ich möchte dahin, wo Jesus ist. Und ich möchte mit Gottes Kraft, mit seinem Segen, mit seiner Fülle heute schon leben, damit ich in der Zukunft mit ihm leben kann. Philipper 3, 20, 21 heißt es, denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn als Retter, der unsere armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich auch alles unterwerfen kann. Oft investieren wir so sehr in unseren Körper, in unseren Leib. Aber ich denke mal, einige von uns waren Mittwoch da und wir verstehen, es ist nur noch die Hülle geblieben. Das ist nicht die Person, die da ist. Es ist nicht die Person, die jetzt beerdigt wird. Die Person ist längst bei dem Herrn, ihr Lieben. Unser Leib ist eine Hülle. Ja, wir sollen es pflegen. Wir sollen darauf aufpassen. Es ist auch ein Tempel, das wissen wir. Aber es ist nicht alles das Leben im Leib. Vom Staub bist du genommen, zu Staub wirst du zurückkehren. Unser Heimat ist aber im Himmel, bei Jesus Christus. Ich möchte mit diesem Spruch von C.S. Lewis enden, der auch bei euch draufsteht unten, wo es heißt, mach dir den Himmel zum Ziel in deinem Leben, ja? Du bekommst die Erde dazu. Machst du aber dir die Erde zum Ziel, wirst du keins von beiden bekommen.